Ja, Motivation aus der Fairness. Also vorhin habe ich das ja schon ein bisschen als eine Motivation überhaupt für unseren Dienst aufgezeigt. Und jetzt will ich ein wenig in die Tiefe gehen. Das ist nicht eine Predigt, die ich immer halte, aber das ergibt sich jetzt so, dass es sogar also in der Vorstellung der Arbeit vorkommt und jetzt noch etwas in die Tiefe geht. Also Motivation aus der Fairness. Wir alle haben ein Gespür für Gerechtigkeit und Fairness. Und wenn etwas nicht gerecht ist, dann gefällt uns das nicht, dann entwickeln wir auch Gefühle. Wir finden etwas ungerecht und das kann uns sogar in Rage bringen. Ja, das, also das wissen, vor allen Dingen wissen das also Fußballspieler und auch solche, die die ganzen Stadien also praktisch ja, verwalten, dass eine Entscheidung vom Schiedsrichter, die nicht gerecht ist, kann das ganze Spiel kippen, kann dazu führen, dass das Spiel abgebrochen werden muss und kann auch einfach auch die Spieler zu ganz verschiedenen Reaktionen hervorrufen, dass sie, es gab auch schon Sachen, wo der Schiedsrichter dann auch angerempelt wurde oder Spieler gegeneinander und so. Also das Gefühl der Ungerechtigkeit bewirkt bei uns eben starke Emotionen. Das war nicht fair, das war nicht gerecht. Und ja, das ist ein sehr stark ausgeprägtes Gefühl bei uns. Und das bezieht sich aber auf viele Gebiete. Fußball ist ein Bereich, da kann man das sehr deutlich merken. Eine falsche Entscheidung, das Spiel lief soweit gut. Ne? Eine falsche Entscheidung, Schiedsrichter hat es nicht gesehen, dass Foul oder sogar, dass es Tor war. Ne? Und dann ist alles durcheinander. Aber zum Beispiel auch in der Kindererziehung. Ja? Dass wenn Eltern halt ihre Kinder nicht fair, gleich so gut es eben geht. Ne? Ich habe selbst Kinder und bin auch selbst darum sehr bemüht. Aber da kann es auch sowas geben, dass es eben, dass Kinder sich nicht gleich gerecht gefühlt behandelt sehen. Ja? Und wir haben ein super Beispiel, ich meine ein sehr plastisches Beispiel, ne? Wie Jakob einfach so ziemlich dumm gehandelt hat. Ne? Einen seiner Söhne so hoch gehoben hat, dass die anderen ihn umbringen wollten. Also das sind Gefühle, ja, ungerecht. Der darf den Mantel tragen, der muss nicht arbeiten, der darf zu Hause bei Papa sein und wir sind hier draußen. Und all diese Sachen, also ungerechte Behandlung, sind starke Gefühle. Auch mit Steuern, jedes Mal die Regierung versucht halt herauszufinden, was ist gerecht, ne? Wen muss man mehr belasten, wen muss man entlasten und so weiter. Also da sind auch, da ist immer ein Ringen darum, einigermaßen gerecht zu sein und nicht nur die Reichen zu belasten, aber auch nichts zu wenig und wie auch immer. Ja? Also ich will den Job nicht haben, den die Politiker haben. Sind Gefühle bei uns und die könnten ganz schön auch angerührt werden. Ja, und beim Evangelium ist das auch so. Eben wo es um die ewige Errettung geht, auch da könnte es sehr ungerecht zugehen. Ja, dass einige Leute das Evangelium 10-mal hören, ja, 20-mal, ja, 50-mal, 100-mal, ne, und schon sagen, ich weiß es schon, ich brauche es nicht mehr, ich will es nicht mehr hören. Ne, und andere haben es zero, noch nie gehört. Ja? Und das ist nicht gerecht. Das ist nicht gerecht und nicht fair. Ja, und da kommen mir so Aussagen von Syrern, mit denen wir zusammen Bibel gelesen haben oder Al-Masira-Kurs gemacht haben. Das ist so eben dieser Glaubenskurs, von dem ich euch schon erzählt habe. Dass ein Syrer sagte, ja, wir haben immer gedacht, wir wussten schon, Isa al-Masih, Jesus, den Messias, den gibt's. Das wussten wir schon, aber wir dachten, der ist nur für die Christen da. Der ist nicht für uns, sondern der ist für die Christen. Und einfach, sie haben das so nicht gehört, dass er auch für sie gekommen ist. Das war die große Erkenntnis. Jetzt wissen wir, der Messias ist auch für uns da. Halleluja. Ja, das war manchmal sehr emotional tiefgehend, sowas, solche Aussagen zu hören. Ja. Und dann einer sagte dann, ja, als er mehr und mehr begriff, ja, das Erlösungswerk und so weiter, und dann meldete er sich einfach und sagte, warte mal, was ist mit meinen Großeltern und Vorvätern und so weiter? Ne? Also, er hat nicht mehr gesagt, was ist mit denen? Ja, die haben das nicht gehört, was ich jetzt höre. Ja, einfach, da sind Gefühle und es ist nicht gerecht, dass einige das super wissen, alles Bescheid wissen und andere nicht. Wie viele Bibelübersetzungen hast du bei dir zu Hause? 5, 7, 10, ja, und andere haben keine. Ne? Und wir können die aus meiner Bibelübersetzung, die ich mag, die mir entspricht, ne? Wir haben Lieblingsbibelübersetzungen, ne? Das ist die und die, ne? Wir können auswählen. Ja, andere haben keine. Und ja, und das ist nicht fair und das ist nicht gerecht. Motivation aus der Fairness. Hat Jesus und Paulus, und finden wir dieses Denken von gerecht und fair auch in der Schrift? Ja, finden wir. Und dazu möchte ich erstmal eben die Aussage von Paulus nochmal wiederholen, als er halt eben die Römer besucht. Denen noch nicht von ihm verkündigt wurde, die werden sehen, und die nicht gehört haben, werden verstehen. Da zitiert der Paulus aus Jesaja und beschreibt seine eigene Motivation, dass er eben dahin gehen will, wo Leute noch keine Chance gehabt haben. Er sagt ein paar Verse oder davor oder danach, sagt er, weil hier, das ist in Kleinasien, ja, das ist die heutige Türkei, ist kein Platz mehr für mich. Also da haben noch lange nicht alle Leute gehört, das Evangelium. Aber er sagt sich, hier sind genug Leute, die glauben, ne, und die werden das den anderen erzählen, die noch nicht gehört haben. Für mich ist hier kein Platz mehr. Ich muss dahin, wo Leute es noch nicht gehört haben. Und so ist er motiviert, also blinde Flecken sozusagen zu suchen, dort, wo noch kein Licht ist, dorthin zu gehen. Ja, und dann, aber hat das nur Paulus so gesehen? Nein, auch Jesus. Ja, Jesus sagt, lasst uns von hier weggehen und in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Was war die Situation, in der die er das da hineingesprochen hatte? Es war nämlich so, Jesus hatte in Kapernaum, hatte er die Mutter von Petrus, die sehr krank war, hohes Fieber hatte, hatte er gesund gemacht. Und das war halt einfach so, von jetzt auf gleich, sie stand auf und diente ihnen. Sie war ganz schnell gesund. Und daraufhin brachten die Leute aus dem ganzen Dorf die Kranken zusammen. Und es hieß da so, es war schon abends, die Sonne war schon untergegangen, die ganze Stadt war vor dem Haus von Petrus. Also das heißt so, die ganze Stadt war da davor. Und ich stelle mir das so vor, wirklich so wieder, ja, ich weiß nicht, ob sie geklatscht haben, wieder einer, der vielleicht gelähmt war, ne, und plötzlich gerade stehen kann und normal gesund ist, ne, jemand, der blind ist und so weiter. Also eine Atmosphäre im Dorf von, wow, jetzt müssen wir weitermachen und jetzt, das ist auf einem Hoch von Dienst, ja, also ein Höhepunkt von Dienst. Und dann gehen alle schlafen und denken, morgen geht's weiter. Nur Jesus, bevor alle wach geworden sind, ist ja schon aufgestanden, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen an einem stillen Ort. Und so ist er rausgegangen zum Gebet und die Jünger werden wach. Oh, Jesus ist nicht da. Und gehen dann raus, suchen ihn, finden ihn und sagen, sie sagen ihm dann, jeder fragt nach dir. Das ist so ein Vorwurf, wo bist du? Jeder fragt nach dir. Und dann sagt Jesus, lass uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Lass uns von hier weggehen. Die Jünger denken, ja Mensch, jetzt weiter. Gestern hast du vergessen, wie toll das war. Die ganze Stadt hört dir zu. Alle mögen dich. Und alle hören zu und nimm das ernst. Und er sagt, lass uns von hier weggehen. Da, wo sie es noch nicht gehört haben. Also Jesus kennt dieses Gesetz der Fairness auch. Er sagt, alle sollen das hören. Ja, nicht nur an einem Fleck. Ja. Jesus sagt, hat auch dieses Motiv. Es bewegt ihn, dass Gerechtigkeit herrscht. Dass diese rettende Botschaft von der Gnade Gottes, dass auch andere davon hören. Salz und Licht, davon spricht Jesus und sagt, das Licht der Welt, das soll in die Dunkelheit Licht hineinbringen. Und deswegen muss man schauen, wo sind noch die dunklen Flecken? Wo muss noch Licht hin? Und Jesus sagt auch, dass wir das Salz der Erde sind. Ja, zu viel Salz in der Suppe ist auch nicht gut, ne? Also zu viel Salz an einem Fleck ist nicht mehr angenehm. Ne? Also Salz mit einer richtigen Dosierung, das braucht es. Ja? Und dann mögen wir die Suppe und dann ist es gut. Und ja, aber wenn das Salz auch seine Kraft verliert, ne, dann ist es auch wertlos. Also die richtige Würze, die richtige Menge, darauf kommt es auch beim Salz an. Und ja, also das sind gute Vergleiche. Licht, das braucht es dort, wo Finsternis ist. Ne? Nicht da, wo schon ganz viel Licht ist, da stellt man nicht nochmal eine Lampe hin. Ne? Machen wir nicht. Wir schalten das Licht aus, ne? wenn es hell ist. Ne? Aber da, wo Dunkelheit ist, dort, da machen wir das Licht an, zünden eine Kerze an oder schalten das Licht an. Jesus hat auch gesagt, als er kurz bevor er zum Vater aufgefahren ist, also 5 Minuten, 10 Minuten davor, sagt er, geht hin, ja, geht hin und macht die Menschen, die Völker zu Jüngern, ja, also geht hin, seid in Bewegung, ja, das ist der Auftrag an die Gemeinde Jesu, in Bewegung zu sein, ja, wir bis Jesus wiederkommt, sollen wir in Bewegung sein, das ist sein Auftrag, ja, und er wird wiederkommen und dann wird er gucken, wer macht das, was er gesagt hat, 5 Minuten bevor er ging. Ja, das ist, womit er uns zurückgelassen hat, in Bewegung zu sein. Dass wir eben zu den Menschen hinzugehen, zu den Menschen hingehen. Für einige heißt es, Ländergrenzen überschreiten. Für andere heißt es, in die Nachbarschaft zu gehen. In die nähere Umgebung zu gehen. Jesus meint das aber auch sehr ernst mit diesem Geht hin. Er meint das, er nimmt das sehr ernst, dass wir in Bewegung bleiben. Und er hat auch schon mal nachgeholfen. Ja, also als die Jerusalemer Gemeinde wuchs und es hieß, täglich kamen dazu, aber die fühlten sich wohl in Jerusalem, dann hat Gott wirklich eine Verfolgung kommen lassen. Eine Verfolgung in Jerusalem. Und dann heißt es, sie verstreuten sich und es heißt, und überall, wo sie hinkamen, erzählten sie. Ja, das Evangelium verbreitete sich aus, dadurch, dass die Leute weggingen wegen Verfolgung aus Jerusalem. Und so kam das Evangelium auch in andere Ecken. Also Gott meint es ernst, Jesus meint es ernst und er hat auch schon nachgeholfen. Und das zeigt uns einfach, ja, dass er denkt so, es ist nicht gerecht, dass einige es 10-mal hören und andere nie. Bielefeld, was schätzt ihr? Ich weiß, ich kenne mich nicht so gut aus wie ihr. Wie viele gläubige, wiedergeborene Menschen gibt es hier? Ihr kennt ungefähr die Gemeinden. Wie viele 1000 Gläubige gibt es hier in der Stadt? Mehr als 5, oder? Vielleicht 7000? Könnte sein, ja? Große Gemeinden. Es ist eine Stadt, wo viel Licht ist. Ja. Ich will euch sagen, in der gesamten Türkei mit seinen 80 Millionen Einwohnern, ja, gibt es etwa 5000 türkische Gläubige. Ja, 80 Millionen Einwohner. Es gibt auch noch iranische Gläubige, muss ich dazu sagen, die geflohen sind aus dem Iran oder auch geflohen sind aus dem Iran und in der Türkei zum Glauben gekommen sind, weil iranische Gemeinden auch sehr evangelistisch und missionarisch in der Türkei sind. Ja, es gibt etwa 10.000 iranische Gläubige. Aber türkische Gläubige, nur etwa 5.000. Ja? Und schaut mal, eure Stadt allein hat ja, vielleicht 7.000, vielleicht noch mehr. Ja? Das Licht ist nicht gleichmäßig verteilt. Und das ist unser Auftrag, den Jesus uns zurückgelassen hat, dass wir in Bewegung sind. Und wenn Gott dich anspricht, dann meint er dich. Ja? Also nicht jeden, aber vielleicht den einen oder anderen meint er. Und sagt, du bewegst dich jetzt über die Grenze. Oder innerhalb von Deutschland auch. Auch innerhalb von Deutschland gibt es Flecken, wo wenig Licht ist. Ich fand es so gut, ich habe neulich mit einem jungen Mann zusammengesessen. Er sagte, hier zu bleiben, wäre ziemlich ungeistlich. Der junge Mann sitzt hier in unserer Mitte. Das ist der Samuel da hinten, in der letzten Reihe. Also er wohnt auch hier in der Gegend, ne? Und will sich innerhalb von Deutschland weiter bewegen. Und ich habe gesagt, Samuel, dein Denken gefällt mir. Ja, also weil einfach, er ist auch in einer großen Gemeinde, ich weiß nicht, wie viele 100 Gemeindemitglieder sind bei euch? 400, ja. Ja, und Gott hat ihn auch begabt, ne? Der könnte da auch dienen bis zum Lebensende, ja, in der Gemeinde. Da gibt es bestimmt viele Aufgaben. Und, aber er sagt, ja, ich fand einfach deine Worte super, ja. Ich fände es ziemlich ungeistlich, hier zu bleiben. Und für ihn, so hat er das für sich verstanden. Ne? Und das ist nicht für jedermann, aber er hat das für sich so verstanden. Und dieses Denken ist richtig, weil Jesus das so auch so denkt. Wisst ihr, es werden nicht alle unsere Verwandten sich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Wenn wir darauf warten, bis alle unsere Verwandten, auch nahe Verwandte, sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, werden wir vielleicht nie gehen. Aber sie haben es schon gehört, sie wissen alles. Es fiel mir auch schwer, einer meiner Brüder geht nicht mit Jesus. Ja, der glaubt an Gott, aber der lebt sein Leben nicht so mit Jesus. Ich habe mich auch gefragt, ja, kann ich gehen? Aber doch, ich muss gehen. Ja, andere Leute haben es noch nie gehört, er weiß schon alles, ich bete für ihn. Ja, und wir können nicht warten, bis alle Verwandte, bis alle unsere Freunde zum Glauben gekommen sind. Ja, die brauchen ihre Zeit und irgendwann mal kommt vielleicht der Punkt, aber darauf können wir nicht warten. Wir sollten diesen Begriff unerreicht klar erkennen. Ja? Unerreicht, wenn Menschen unerreicht sind, das heißt nicht, also zum Beispiel mein Nachbar, der von Jesus gehört hat, mit dem ich schon mal geredet habe und der vielleicht mal in die Gemeinde mitgekommen ist, aber sich noch nicht entschieden hat und sagt, ja, ich mag das, ist okay, aber ich will zur Zeit noch nicht, der ist nicht unerreicht, der ist erreicht. Der weiß alles. Ja? Also manchmal sagen wir die Unerreichten und meinen die sich noch nicht bekehrt haben. Das ist aber nicht richtig. Die sich noch nicht bekehrt haben, die könnten aber schon oft gehört haben, die sind schon erreicht. Aber noch nicht bekehrt. Ja, und das ist nicht unsere Verantwortung, dass sie sich bekehren. Das ist ihre Verantwortung und das macht Gott, dass er das schenkt. Ja? Jedenfalls unerreicht sind Menschen, die es noch nicht gehört haben. Und da müssen wir klar sein. Ja? Und auch Missionswerke sollten wirklich auch diesen Schwerpunkt darauf legen, auf Unerreichte. Es wird auch in den Ländern wie zum Beispiel Brasilien, in Kenia, und in den Philippinen, ja, wird es auch immer noch Arbeit geben. Aber da sind viele Christen. Ja, du hattest gesagt, 20%, ja, ungefähr, oder? Vielleicht, ne? Auf den Philippinen. Immer wird es noch Arbeit geben dort, ja. Aber einfach schauen, wo sind Menschen, die es noch nicht gehört haben. Aber einfach dieses Prinzip der Gerechtigkeit, der Fairness. Ja, und da will ich einfach mal so ein paar Gegenden euch zeigen, wo es noch ziemlich unerreicht ist. Man sieht es nicht so deutlich. Es ist Kaukasus, ist in Russland und das sind eben Gegenden, wo die Leute noch nicht viele Chancen gehabt haben. Ja, vielen Dank. Ja, Kaukasus, russischsprachig, aber Muslime. Ja, und das sind auch kaukasische junge Frauen. Das ist in Äthiopien, nee, warte mal, das ist Djibouti, glaube ich. Ja, genau, Djibouti, das sind Somalis. Das sind Frauen, die sich zum Gebet verneigen. Ja, da vorne, das sind Männer. Das Bild ist ein bisschen unscharf, aber einfach, sie verneigen sich vor Gott. Ja, denken, dadurch wird Gott ihnen gnädig sein, durch dieses Gebet, was sie ihm geben, den Respekt, den sie Gott geben. Und ja, die brauchen auch die Botschaft vom Messias, die Botschaft von Jesus. Ja, es ist unser somalischer Lehrer, wir waren ja in Äthiopien und der hat unsere Kinder unterrichtet in Englisch und uns in Somali, seine Frau, ja, Khadra Abdulkader, ja, sie. Er hat auch schon gehört, ne? Und ihn erinnere ich einfach nur und sage, du weißt mehr als viele andere Somalis. Du stehst in Verantwortung, habe ich ihm so gesagt. Das habe ich ihm unter Tränen gesagt. Ja, und natürlich auch manche Unerreichten, die einen weiten Weg gemacht haben und zu uns hier nach Deutschland gekommen sind. Ne? Und Gott bringt uns hier Menschen und wir dürfen ernten, wo wir nicht gesät haben. Ja. Wir dürfen Menschen zu Jesus führen, sie sind offen, recht offen, ja, wo wir nicht gesät haben. Ja. Und das ist auch eine Ernte, die nicht so weit weg ist. Da heißt es auch hingehen, sie besuchen, hier in den Flüchtlingsheimen, in ihrer Wohnung und so, auch hingehen, aber nicht so weit. Ja. Nun, ich mache noch einen zurück. Also, wir kommen jetzt näher an die zur Mittagszeit, ne, und der Magen meldet sich vielleicht auch ein wenig. Stellt euch vor, wir sagen, wir essen heute zusammen, ne, wir stellen hier so einen Tisch auf und dann decken wir den Tisch richtig schön, alles Essen wird draufgestellt, feine Sachen, so richtig Buffet, alles vom Feinsten. Und dann sage ich, okay, damit das jetzt alles schön ordentlich abläuft, machen wir das so der Reihe nach. So, erstmal gehen die ersten zwei Reihen und können sich bedienen. Ja, die ersten zwei Reihen stehen auf, bedienen sich am Buffet und setzen sich wieder hin. Und dann sage ich so, und jetzt die ersten zwei Reihen dürfen sich nochmal bedienen. Ja. Und dann stehen die ersten zwei Reihen auf und dürfen sich nochmal bedienen und sagen dann, ja, aber ich hätte noch gerne, also nicht diesen normalen Senf, sondern Löwensenf. Also weil ich mag den besonders und ja, und ihr habt ja auch noch Gewürze und machen noch allerlei extra Wünsche und ich hätte es noch gern so und Ketchup und haben ihre extra Wünsche und setzen sich wieder hin und sagen, dann sage ich wieder, okay, jetzt wieder die ersten zwei Reihen, ne, und alle anderen, ihr sitzt und schaut zu. Da würde auch dieses Gefühl der Ungerechtigkeit aufkommen, ne? Es würde uns nicht gut gehen, ne? Aber ungefähr so ist das. Ja, dass wir einfach sagen, einige dürfen wirklich vieles haben und genug, ne, und extra Wünsche und andere nichts. So, ja, was heißt denn? Motivation aus der Fairness. Diese Dinge kennt ihr, wahrscheinlich seid ihr auch missionarisch aktiv und da kann ich euch nur gratulieren und euch ermutigen. Geht zu den Unerreichten, ja, lasst so. Ich möchte euch einfach wünschen, dass ihr auch als Gemeinde denkt, wo noch kein Licht da ist. Arbeit gibt es überall. Ja, überall gibt es Arbeit. Aber wo ist noch wenig Licht? Auch so zu denken. Ja, wo haben sie es noch nicht gehört? Und dann sendet eure besten Leute aus. Ja, wo es ein bisschen wehtut. Ey, der wäre so gut bei uns. Der ist so fit und der bringt was rein und so. Der wird fehlen, aber sendet eure besten Leute aus. Gott schenkt immer wieder Ersatz. Und andere Leute, die vielleicht erstmal nicht gegangen sind, die sich nicht getraut haben, die werden nachrücken. Ja, Gott hat immer geschenkt, dass Leute nachgerückt sind. Und so wie damals eben Antiochia, da Paulus und Barnabas waren in der Gemeindeleitung. Ne? Die Gemeinde hat sie ausgesandt. Ja, dann betet für die Arbeiter draußen. Wir wissen, dass das Gebet sehr, sehr wichtig ist. Gerade wir, wenn wir draußen sind. Und ich denke auch, wenn ihr hier in Deutschland auch in evangelistischen Aktivitäten seid, geistlicher Kampf, das geht manchmal sogar an den Körper ran. Ja, man spürt das. Jetzt ist Spannung. Ne? Werden die Leute kommen? Jetzt haben wir alles vorbereitet. Ne? Und Ich spüre das manchmal richtig in meinem Bauch, auch diese Spannung, ja. Andere spüren es im Kopf oder so, aber es ist einfach so, es ist ein Kampf, ja, und wir brauchen Gebet. Auch Paulus wusste das und hat auch Leute motiviert, für ihn zu beten. Und ja, und bete so, ich möchte dich motivieren, bete so, als wenn es um deine Haut geht. Ja? Stell dir vor, du bist auf der anderen Seite, hast es noch nie gehört. Wie hättest du es gern, dass die Christen sich auf den Weg machen, um dich zu erreichen? Wie hättest du es gern, dass Leute um dich ringen und kämpfen? Vielleicht ist das manchmal so, hilft uns das, dass wir einfach sagen, ja Mensch, auch wenn ich ignorant bin, hey, rüttel mich, schüttel mich, stell dich mir in den Weg und sag nein. Wie hättest du gern, dass man um dich kämpft? Wir können uns nicht diese ganze Last der verlorenen Welt auflasten. Jesus hat die Last getragen, ja, und wir müssen es immer wieder an Gott abgeben, immer wieder an den Herrn abgeben. Wenn ich Menschen das Evangelium weitersage, dann gebe ich sie wieder an Gott ab und sage, ich kann die nicht tragen. Ja, mach du weiter. Ja, aber manchmal sind wir so gemütlich, haben wir uns so gewöhnt an so ist es halt, ne, dass wir nicht mehr wissen, was richtig ist, was gerecht ist, was fair ist. Lass uns eben dieses Gebet, ja, bete, als wenn du da draußen wärst und bete, wie wenn es darum geht, dich zu gewinnen. Ja, ja, sei großzügig, also unterstütze die Arbeit finanziell, seid großzügig im Geben. Und ich denke, viele von euch kann ich sicherlich einfach gratulieren, dass ihr schon in Gottes Reich investiert. Ihr macht das richtig, es gibt hundertfältig zurück. Ich lasse mir das Recht auch nicht nehmen, auch als Missionar, andere zu unterstützen. Das ist einfach ein Geschenk, dass wir ja, am Reich Gottes teilnehmen dürfen durch unsere Investition. Ich darf eine Arbeiterin unterstützen, die für ein Volk in Pakistan arbeitet und Bibelübersetzung macht. Und ein Volk, das hoch in den Bergen, also mehrere tausend Meter hoch, so ich glaube 3000 Meter hoch, da sind die Berge. Und für dieses Volk arbeitet sie und übersetzt Bibelgeschichten, noch nicht die ganze Bibel, sondern so ausgewählte Texte, die wichtig sind, damit sie das Evangelium kennenlernen. Ja, und sie macht eine gute Arbeit und kommt immer weiter, und dann setzen sie diese Texte auf die Webseite, sodass Leute das auch hören können, also die Bibel hören können. Und das ist mein Privileg, daran teilzunehmen, dass dieses Volk in Pakistan, ich kenne die Leute nicht, aber dieses Volk in Pakistan, das bekommt das Privileg, auch Gottes Wort zu bekommen. Ja, ich möchte dich auch herausfordern, also vielleicht gibst du schon in Gottes Reich. Ich bin natürlich jetzt, ich spreche als jemand, der unterstützt wird, aber ich fordere mich selber auch immer wieder heraus. Hast du schon einmal ein ganzes Monatsgehalt gegeben? Ja. Sag es nicht zu viel. Gott wird für dich sorgen. Ja. Aber ich möchte einfach dich herausfordern. Das ist der Auftrag, den Gott gegeben hat. Hat er nicht ein paar wenigen Missionaren gegeben, den hat er der ganzen Gemeinde gegeben. Als ganze Gemeinde haben wir den Auftrag, die Völker zu erreichen. Ja. Und das ist, und das kann verschiedene Dinge bedeuten, ne? Eben, was wir schon jetzt hier so alles gesehen haben. Ja, einfach, Gott kann dich herausfordern. Ich durfte neulich erleben, wie einer meiner Freunde, von dem ich weiß, dass das ungefähr sein Monatsgehalt war, ich hatte ihm nichts gesagt, aber Gott hat ihn bewegt, ein ganzes Monatsgehalt an mich, an Frontiers für uns zu überweisen. Sowas motiviert mich ungemein. Ich sage, wir sind Partner in der Arbeit. Ich habe Leute hinter mir. Das ist mehr als die Summe, einfach das zu sehen, das Herz dahinter. Ja? Und einfach ja, teilnehmen an Gottes Reich, an seiner Ausbreitung des Evangeliums. Und eben dann das Letzte, geht auch zu den Unerreichten vor der Haustür. Gott hat uns viele Leute gebracht, die noch nie gehört haben. ganz nah, ja, die Afghanen. Und das ist bei den Afghanen, das kann richtig motivierend sein. Also, weil Afghanen haben ganz wenig Chancen gehabt, von Jesus zu hören. Und sie sind relativ offen. Sie sind sehr offen. Manche nicht, aber manche schon. Ja, und das kann echt motivierend sein. Ein so unerreichtes Volk, wo so viel Dunkelheit ist, sie sind hier, sie wollen Deutsch lernen, ne? Sie wollen hier ankommen, sie lieben es, wenn du dich um sie kümmerst, wenn du sie in ihr Wohnzimmer einlädst, ne? Und wenn du ihnen einfach sagst, weißt du, als der Messias in mein Leben kam, da hat sich mein ganzes Leben geändert und hey, das wünsche ich jedem. Und einfach ihnen von Jesus weiterzugeben und dann zu sehen, was dann passiert. Ja, das ist auch ein Privileg, was Gott uns gegeben hat, dass er die Menschen hierher gebracht hat. Geht auch zu den Unerreichten vor der Haustür. Ja, das ist Gottes Auftrag, Jesu Auftrag, 5 Minuten bevor er zum Vater gegangen ist, den er uns zurückgelassen hat. Und ich möchte dich einfach ermutigen, sei ein Teil davon. Irgendetwas davon sollte deine Beteiligung sein an Jesu Auftrag. Dass wenn Jesus wiederkommt, er dich da wiederfindet, dass du da mit dran bist, wozu er uns eben aufgetragen hat, bevor er gegangen ist. Amen. Ich möchte noch zum Schluss beten und lass uns aufstehen dazu. Lieber Herr, ich will dich bitten, dass wir dein Herz spüren, dein Herz, das für Gerechtigkeit schlägt, und dass alle die Chance bekommen, von dir zu hören, die gute Nachricht, und darauf antworten können. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dein Herz gibst, dass wir fühlen, wie du fühlst. Und zeige du uns auch, wo wir einen Platz haben in diesem ganzen Unternehmen. Ich bitte dich, zeige du uns, wo wir eine Rolle haben, wo du uns gebrauchen willst. Herr, segne du uns im Nachdenken dabei. Und ich danke dir dafür, dass ganz viel Segen auch wartet. Du lässt dir nichts schenken, du wirst uns segnen, wenn wir eben deinen Willen tun. Und du belohnst uns, Herr. Vielen Dank dafür. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch jeden Einzelnen hier leitest in seinem Nachdenken, was er tun kann und soll. Und so bitte ich dich einfach, Herr, dass du uns mit uns gehst. Ja, danke, Herr, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir dich haben, dass wir dich kennen dürfen. Und ich bitte dich, segne du uns ja in dem, wie wir dein Wort umsetzen. In Jesu Namen bete ich. Amen.